Rot geklinkerte Häuser, Carports, ordentlich zugeschnittene Thuja-Hecken. Ein Vorort im Speckgürtel von Hamburg. Das Auto rollt durch die Straße der Vernunft. Es trägt seine Insassen zu den täglichen Pflichten. Büro, Schule, Kindergarten.
Also, Schnappi, wir haben jetzt zusammen was geübt, ne? Und da hat ja eine Frau ganz laut und ganz böse gesungen. Das weißt du noch, ne? Und weißt du, wie diese Frau heißt? Doch, die...
Königin in der Nacht.
Ja, die Königin der Nacht, aber super. Und weißt du auch, was sie singt? Weißt du, was sie singt? Doch, weißt du.
Der helle Rache kocht in mein Herzen.
Ja, super. Und weißt du auch, welche Oper das ist?
Zauberflöte.
Super. Und weißt du, welcher Komponist das gemacht hat? Der Komponist heißt...
Mozart!
A Young Person's Guide to the Opera oder Diana im Wunderland. Feature von Jutta Jacobi.
Ah, das war das Bild. Das ist ja die Gräfin und die hat sowas Übermächtiges. Das sieht richtig schön aus, das Bild. Das weckt richtig Interesse, das sozusagen anzusehen, die Inszenierung. Ja, finde ich sehr gut.
Ein Einfamilienhaus mit Garten in Großhansdorf. Diana sitzt in ihrem Zimmer. Ein seitlich geflochtener dunkler Zopf hängt ihr über der linken Schulter. Zwischen Mundwinkel und Ohren befinden sich zwei Grübchen. Um den Hals trägt sie einen silbernen Fisch. Ein Geschenk der Großmutter aus Moskau. Wenn sie den Blick vom Bildschirm hebt, sieht sie auf hohe Bäume. Das Laub verfärbt sich schon. Die Opernsaison hat begonnen.
Ich finde immer diese Promobilder sehr schön. Zum Beispiel zu Salome gibt es hier eben diese Szenenfotos. Die stellen dann eben immer diese, meistens die besonderen Szenen aus der Oper dar. Also sich das Bild anzugucken und am Ende dann noch die Oper zu sehen, das ist schön. Also dann das sozusagen mitzuerleben live.
Diana ist 16. Sie besucht ein Gymnasium in Ahrensburg, hat eine kleine Schwester, die 3 Jahre alt ist. Ihre Mutter arbeitet als Steuerberaterin. Diana interessiert sich für Opern. In ihrer Altersgruppe ist das ein exotisches Fable. Weil das so ist, müssen sich die Opernhäuser etwas einfallen lassen.
Lektion 1: Wie man zur Oper kommt.
Ich interessiere mich ja generell seit ungefähr einem Jahr für Opern. Und habe deswegen auch Sachen abonniert. So zum Beispiel schaue ich mir öfters den Blog der Staatsoper an, aber folge auch der Instagram-Seite und so weiter. Und da stand eben, dass es eben so ein Operntesterprojekt gibt für eine Neuinszenierung der Zauberflöte von Jette Steckel. Und da dachte ich, könnte mein Glück mal probieren.
Ja, man muss sein Glück probieren. Vielleicht findest du es in der Oper, Diana, Fräulein Diana. Faites votre jeu, Mademoiselle.
Erstmal war es generell ein tolles Gefühl, wir haben richtige Karten bekommen. Diese Karte in Hand zu halten, wo so unverkäuflich draufsteht. Also normalerweise bekommt man eben Generalprobenkarten nur über Kontakte und ich habe halt nicht so richtig Kontakte. Es war sehr interessant, das so zu sehen, auch weil es eben, das war ja die Generalprobe, es war ja noch nicht die Premiere, dass es eben noch so eine Arbeit war und dass dann noch so kleine lustige Sachen passiert sind, wie eben die Sache, dass einer aus dem Orchestergraben dann gesungen hat für den Opernsänger, der krank war, oder dass der Dirigent zum Beispiel nochmal die Texte mitgesungen hat und so, ja.
Das erste Mal geht man meistens an der Hand der Eltern in die Oper. In der Weihnachtszeit in die Zauberflöte. Oder in Humperdings Hänsel und Gretel. Bei Diana war es anders. Ein Musical hat ihr den Weg zur Oper gewiesen. Da war sie 15. Sie sieht das Phantom der Oper. Die Geschichte von dem Mädchen Christine, Choristin an der Pariser Oper. Das Phantom hat einen Narren an ihr gefressen. Es bildet sie zur Sängerin aus und sorgt dafür, dass sie ihre Chance bekommt. Ganz zufällig wird die Primadonna krank. Nun muss Christine auf die Bühne.
No, davai, Diana, Fräulein Diana, spring in den Brunnen, durchschreite den Schrank, geh durch den Spiegel.
Und dann habe ich halt angefangen, mich dafür zu interessieren und hatte eben den unglaublichen Wunsch, auch selber zu singen, weil ich davor auch schon gesungen habe, aber dann mehr so für mich selbst und so.
Kurz darauf betritt Diana zum ersten Mal die Hamburgische Staatsoper. Sie kauft sich eine Schülerkarte für 15 Euro. Gespielt wird Wagners Fliegender Holländer.
Ich habe Senta auf der Bühne stehen sehen und dachte, wow, genau das will ich machen.
Ja, das habe ich auch im Kindergarten gemacht.
Ja, hast du gemacht. Möchtest du mitsingen? Okay.
Was haben wir denn immer gesungen, Diana? Wir beide.
Wir beide? Wir haben Pachimu Kamietsiravna Duschna gesungen.
Nur dabei?
Okay. Nur Pachimu Kamietsiravna Duschna. И почему ты смотришь свысока? Я не прекрасен, может быть, на ужин, за душой красивая.
Lektion 2. Was Oper ist? Ein Kinderspiel? Oder eine Überforderung? Oder beides?
Der Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper hat ein Buch geschrieben. Erwarten Sie Wunder. Nicht weniger als das sollen klassische Musik und Oper vollbringen. Kent Nagano lockt, plädiert, verspricht, warnt aber auch vor dem Nachwuchsproblem, das man bekommt, wenn die musikalische Erziehung nicht ernst genommen wird. Die Wunder ereignen sich nicht völlig unvorbereitet. Die Ohren wollen geschult sein. Diana bekommt eine Audienz.
Man kann technically sagen, dass ich habe meine erste Oper geschrieben um 4 Jahre alt für meine kleine Schwester in diesem Moment. Das war wirklich ein Kinderspiel. Komponiert, das ist viel zu groß zu sagen. Mhm. Aber am Klavier mit ein paar Lieder, eine kleine Geschichte. Ich erinnere mich noch, das war eine Konversation zwischen zwei Pferden.
Kent Nagano ist Kalifornier. Aufgewachsen in einem abgelegenen Nest am Pazifischen Ozean namens Morro Bay. Er trägt ein kariertes Hemd und eine wollene Weste. Seine berühmte Mähne ist inzwischen grau. Diana sitzt ihm gegenüber auf dem Sofa in seinem eleganten Büro über den Dächern von Hamburg. Nur die Elbphilharmonie kann man von hier aus nicht sehen.
Was ich an Oper so besonders, also faszinierend finde, ist, dass es so viele Kunstformen vereint. Also es ist eben die Musik an sich, es ist Schauspiel, es ist Gesang, also diese unglaubliche Präzision der menschlichen Stimme. Und das kommt irgendwie alles zusammen und das macht es für mich zu so einer ganz besonderen Kunstform. Und da hätte ich noch eine Frage, wenn Sie sozusagen ein paar Sätze hätten, um Oper als Kunstform so präzise wie möglich und so catching wie möglich zu beschreiben, wie würden Sie das machen? Was ist das eigentlich genau?
In meiner Erfahrung, es gibt keine einfachen Antworten, weil es ist normal, dass eine Person kommt zur Oper mit ihrer Welt. Wir werden bald eine neue Produktion hier an der Hamburger Staatsoper von Die Frau ohne Schatten machen. Und ich werde niemals vergessen, als meine Tochter, sie hat an diesem Moment 3, vielleicht 3,5 Jahre alt. Und war absolut bewundert von allen Proben. Sie sind mit Papa gegangen für alle Klavierproben, war fasziniert bei den Sängern. Alle Klavierbühnenprobe hat das absolut geliebt. Und die einzige Mal, dass sie Lärm gemacht hat, war, wenn meine Frau hat versucht, sie in Bett zu bringen. Aber weil sie wollte nicht weggehen. 3 Jahre, ein paar Monate alt.
Das Gespräch hat auf Deutsch begonnen und dabei bleibt es.
Wie soll ich denn nicht weinen? Wie soll
Nach dem Premiere ist ein paar Freunde von the Board of Directors backstage gekommen und die hat gesagt, ja, das war schöne Musik, aber hat geklagt, dass sie hat absolut nicht verstanden von der Geschichte. Und die drei Herren hat gelacht und gesagt, ja, ja, wir haben für 3,5 Stunden waren wir verloren. Und meine Tochter hat gefragt, ah, müssen Sie, lieber Herr, dass ich Sie die Geschichte erklären? Und dieser ältere Herr, schon 70 Jahre alt, hat gesagt, okay, ja, ja, bitte. Meine Tochter hat ein Resümee sozusagen gemacht in 1:30 von sehr kompakt von was passiert in die Frauenschatten. Und er war schockiert. Er hat gesagt, oh, das war, was diese Oper ist. Der Punkt von dieser kleinen Geschichte ist, dass meine Tochter hat nur 3 Jahre und ein paar Monate Erfahrung mit der Welt. Also für sie, natürlich, war die Welt wie ein großes Märchen. Mhm. Die Relation zwischen Realität und logisch war noch nicht fest. Und für sie war das absolut kein Problem.
Ha! Teufel auch mit 3,5. Das nenne ich frühreif. Aber offen gesagt, Diana, Fräulein Diana, der Geschmack für die Oper entwickelt sich erst auf der Zunge. Es ist eine ganz einfache Sache. Man braucht Intuition und Erfahrungswissen, Rausch und Reflexion, Naivität und Urteilsvermögen, Gefühl und Verstand. Aber dabei, ja, ja, es ist schon so. Die Hauptsache ist, vergiss nicht, das Kind in dir zu unterhalten. Das ist übrigens eine Empfehlung von Joseph Beuys.
Multimedia in unserer Technikwelt, es gibt einen Mythos, dass das ganz neu ist, aber das war immer da. Die Kapazität, der menschliche Hunger oder Durst vor Kommunikation durch verschiedene Medien gleichzeitig. Die Augen, die Nase, die Hände, die Ohren, alle wollen und sollen zusammen funktionieren. Und das ist wirklich stark, stark unterstützt von diesen Formen Oper.
Lektion 3. Folge deiner Nase auf dem Weg durch die Opernwelt. Ein GPS kannst du dir immer noch kaufen.
Ich finde Diana Damrau super. Also ich habe auch so Interviews angeguckt und sie ist auch persönlich so unglaublich sympathisch. Und sonst Patricia Petitbon, das ist eine französische Opernsängerin, die ich auch sehr gut finde. Also ich interessiere mich vor allem hauptsächlich eben für weibliche Sänger, weil das eben dadurch, dass ich auch selber singe, mich dann eben interessiert, wie die Technik von denen ist und wie die das schauspielerisch darstellen und so. Die live zu sehen, also das wäre schon was Tolles. Also Anna Netrebko finde ich auch ganz toll. Die war auch letztens in Hamburg, aber genau in der Zeit, wo sie in Hamburg war, war ich bei meiner Großmutter in Moskau.
Diana spielt Querflöte. Seit einem halben Jahr hat sie Gesangsunterricht. Im Schulchor singt sie jetzt Sopran. Begonnen hatte sie im Tenor.
Und 1, 2, 3, 4.
Die Zeit
5,
läuft.
6,
noch 1,5 Jahre
7,
bis zum Abitur.
8,
was dann?
9,
Diana
10,
denkt über ihre Zukunft 11, nach.
Hört, hört,
hört. Oh. Etwas mit Musik. Diana? Fräulein Diana?
Ja, das wäre schon so ein kleiner Traum, ja. natürlich ist es nicht so ganz glamourös, wie man sich das immer vorstellt und so. Man muss natürlich auch sehr viel reisen und die Arbeitsplätze sind ja auch sehr knapp und das wird ja auch also sehr, sehr streng also beurteilt. Das heißt, man kann nicht irgendwie einfach vorsingen und dann wird man irgendwie genommen. Aber ich spiele auch Theater, ich bin in der Theater AG und wir haben letztens Effi Briest gespielt und ich habe Effi gespielt und dann so auf der Bühne zu stehen und so einen Charakter zu verkörpern, sich in jemand anderen hineinzuversetzen und dann das auch noch mit Gesang zu verbinden, das finde ich sehr, sehr toll. 21.
No, wieso eigentlich nicht? Wieso soll eine 16-Jährige nicht Lulu sehen? Zu schwierig? Zu unmoralisch? Pah!
So hoffentlich, wenn Sie hören, Lulu, Sie werden eine Direktbindung mit die 19. Jahrhundert-Romantik.
Das hoffe ich, das nehmen wir gerade im Unterricht durch. Deswegen passt das ja ganz gut.
Lektion 4. Gestatte dir Höhenflüge. Aber sei nicht enttäuscht, wenn du den Ikarus machst.
In der Hamburger Staatsoper wird Alban Bergs Lulu neu inszeniert. Der Regisseur ist Christoph Marthaler.
Oper ist besonders, weil durch den visuellen Aspekt, das kann in unserer Welt sehr einfach visuell oder im Mode gebracht, ein Aspekt. Natürlich, die Musik bleibt, soll bleiben, und wir als Musiker muss sehr treu zum die Komponisten-Idee bleiben. Aber die Regie kann wirklich sprechen, besonders zu heute Zeit. Eine andere Perspektive, das wir niemals gedacht haben, das bringt die Möglichkeit für andere Impulse und andere Inspirationen.
Das Libretto basiert auf Frank Wedekinds Drama Der Erdgeist. Die ganze Faszination der Entstehungszeit für die Femme Fatale steckt darin. Christoph Marthaler Star ist die kanadische Sopranistin Barbara Hannigan. Lulu ist ihre Lieblingspartie. Aber bei Marthaler ist sie nicht länger Objekt von Männerfantasien, sondern ein Mädchen im hellblauen Bademantel. Extrem beweglich, unerbittlich ehrlich und augenscheinlich selbstbestimmt. Im Publikum sind dieses Mal viele junge Gesichter. In der Pause ergibt sich ein Gespräch.
Ich muss sagen, dass es total überraschend für mich war. Ich habe mich natürlich im Vorfeld darüber informiert, aber so klanglich war das etwas ganz Neues für mich. Ich bin aber unglaublich beeindruckt von der Hauptrolle, also von Lulu, und davon, wie sie sich auf der Bühne bewegt und von ihrer Stimme so an sich.
Ja, das geht mir genauso. Also ich finde Barbara Hannigan als Lulu wirklich einmalig. Und du sagtest ja gerade, dass das was ganz Neues für dich ist. Gehst du denn nicht so oft in die Oper?
Also bei mir hat das so ungefähr vor einem Jahr angefangen, dass ich durch das Phantom der Oper so als Musical auf so diese Gesangsrichtung kam, Gesangsunterricht genommen habe und dann irgendwie auf Oper gestoßen bin. Und so kam das.
Ja, also ich habe als kleines Kind angefangen, auf der Bühne zu stehen und viel Musik zu machen.
Wow.
Und studiere jetzt seit 4 Monaten hier in Hamburg Musiktheater Regie. Dementsprechend bin ich natürlich oft in der Oper.
Das ist ja toll. Also du interessierst dich dann auch wahrscheinlich sehr für die Inszenierungen.
Genau, das ist natürlich das, worauf ich am meisten achte, wenn ich in die Oper gehe. Ich schaue immer, wie hat der Regisseur die Figuren interpretiert und was für Bewegungen hat er mit denen arrangiert und was ist da entwickelt. Und das ist natürlich das Spannendste für mich an dem Abend.
19 ist sie, wie selbstbewusst sie aussieht und weiß jetzt schon, was sie will. Beeindruckend.
An sich gehe ich viel her, um mir viele Interpretationen anzuschauen. Wenn ich jetzt selber ein Konzept entwickeln muss, dann ist natürlich eine Inszenierung zu sehen nicht sehr ratsam, weil man ja wirklich eine Meinung quasi erfährt über die Figuren. Dann ist es besser, ganz neutral sich dem Stück zu widmen.
Das heißt, du setzt dich dann auch viel mit den literarischen Vorlagen so auseinander.
Genau. Zunächst einmal höre ich immer die Oper an, die Musik versuche zu fühlen, was sie mir erzählt, welche Emotionen es in mir auslöst. Dann natürlich das Libretto zu lesen und erst dann entwickelt sich eigentlich eine Interpretation des Werkes.
Vor dem Bühnenausgang nach Schluss der Vorstellung. Vielleicht lässt sich ein Autogramm ergattern? Der Applaus war gewaltig, jedenfalls für hamburgische Verhältnisse. Aber jetzt steht nur eine Handvoll Fans frierend herum. Diana ist unschlüssig, ob sie bleiben soll. Sie hatte einen langen Schultag, sie ist müde und überfordert. Sie wäre ja gern begeistert. Da geht Anne-Sophie von Otter am Arm ihres Mannes davon, zu schnell, als dass man sie ansprechen könnte. Und wo bleibt eigentlich Barbara Hannigan?
No, nicht jeder Opernabend ist eine Ballonfahrt, Djevushka, Töchterchen.
Bist du das Phantom der Oper?
Ja, nein. Ja, wer weiß.
Lektion 5. Vom Umgang mit Weltstars.
Diana ist ins Kino gegangen. Der Film, den sie sieht, handelt von Florence Foster Jenkins. Diese war eine ebenso leidenschaftliche wie unbegabte Sängerin und liebte die Oper wie sonst nichts auf der Welt. Ihre tragikomische Geschichte liefert Stoff für 2 Kinofilme. Die Hamburger Preview findet in Gegenwart der Hauptdarstellerin statt, der amerikanischen Sopranistin Joyce DiDonato, ein Weltstar im Abaton-Kino. Nach der Vorführung darf das Publikum Fragen stellen.
Hi. Do you feel like you have a personal connection to Florence? Yeah, even though your voice is of course very different and beautiful.
Oh, yes.
Yes, and it's a little freaky.
Diana hat gefragt, ob sie, Joyce DiDonato, sich mit Florence Foster Jenkins verwandt fühle. Ja, sagt die Sopranistin nach einem Augenblick der Verblüffung und erzählt, wie die verblichene Florence sie dazu inspiriert habe, ein kleines Lied zu schreiben. Und zwar im Flugzeug nach Dresden zum Opernball.
What's your name? My name is Diana. Diana.
Anschließend stellt sich Diana in die Schlange der Autogrammjäger. Sie ist nicht sehr lang. Hamburger sind zurückhaltend oder schüchtern oder gebremst. Diana hat ihr Autogramm bekommen, macht ein Kompliment, lässt noch nicht locker. Ob Joyce DiDonato einen Rat für junge Sängerinnen hätte?
Oh my gosh, yes, very. So you have number one, you have so much time, and you already have one big advantage over, say, like me at your age. You speak German.
Du hast einen großen Vorteil mir gegenüber, als ich in deinem Alter war. Du sprichst Deutsch, Englisch. Wahrscheinlich verstehst du auch Italienisch und Französisch. Sprachen zu können ist gut. Lass dir Zeit. Das meiste ist musikalisches Training. Man kann so viel mit der Stimme machen. Aber wenn man sehr früh anfängt, lernt man manchmal die falschen Sachen. Und dann wird es schwer, sich das wieder abzugewöhnen. So war es bei mir. Es hat mich viel Zeit gekostet. Also entspann dich. Seh dir vieles an. Nicht nur Oper oder Theaterstücke. Nimm Schauspielunterricht. Lerne tanzen. Alles, was dich beweglich macht. Und hab Geduld. Es ist nicht nötig, die Stimme jetzt schon zu bilden. Das hat Zeit, bis du zur Uni kommst. Geh am besten an eine, die verschiedene Arten von Stimmtraining anbietet. Mit 19, 21 kommt es dann drauf an. So denke ich jedenfalls. Aber hol dir auch andere Meinungen dazu. Und dann hör dir vieles an. Alle mögliche Musik, alle möglichen Sängerinnen, bis du weißt, was dir gefällt.
Die Geschichte der Florence Foster Jenkins geht aus wie eine Oper. Kurz nach ihrem Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall stirbt die Heldin an gebrochenem Herzen, nachdem ihr zu Ohren gekommen ist, dass alle Welt über sie lacht.
Sei
So klingt Joyce Di Donato. Sie singt Didos Lament von Henry Purcell. Manche sagen, Oper ist unrealistisch. Hat man schon jemand singen gehört, der stirbt? Ich verrate Ihnen etwas, Diana. Hier hört man eine Seele singen. Das kann nur die Oper.
Die Opernsaison geht weiter, das Schuljahr auch. Die Bäume vor Dianas Zimmerfenster sind noch kahl, aber der Winter ist vorbei. Diana sieht Verdis Otello in Hamburg, ist begeistert.
Also ich versuche mir so ein bisschen zu bewahren, für alles offen zu sein. Vor allem in der großen Opernwelt. Also in der es, glaube ich, kein Halten gibt, was Opern angibt. Also es gibt ja noch immer mehr und immer mehr, was man sehen kann. Aber was sich, glaube ich, so ein bisschen, also schon so herauskristallisiert hat, ist, dass ich Verdi sehr gerne mag. La Traviata zum Beispiel habe ich zwar noch nie also auf der Bühne gesehen, aber schon öfters mir angehört in verschiedenen Versionen und so. Und Otello fand ich auch, das fand ich so super.
In den Frühjahrsferien reist Diana für ein paar Tage nach Wien. Sie geht dort auch in die Oper. Auf dem Programm steht Arabella von Richard Strauss und Wagners Tristan und Isolde. Aber erstmal trifft sie für einen kurzen, elektrisierenden Moment auf ihre Vergangenheit.
Ich habe am Hamburger Flughafen zwei bekannte Rapper getroffen. Ich habe ja früher sehr, sehr gerne Rap gehört, also vor allem deutschen Rap. Und das waren Bartek und Dajuan. Und also für einen kurzen Moment kam dieses Fangirl-Sein wieder so hoch. Und ich war so, oh, ich habe sie jetzt gesehen. So. Weil ich habe sie ja also schon mal irgendwie zum Beispiel auf einem Konzert oder so getroffen. Also Dajuan zumindest. Deswegen war das gestern ziemlich spontan, beeindruckend. Ja.
Ihre Grübchen vertiefen sich, wenn sie erzählt, wie das war. Mit 14 im Konzert unter Gleichaltrigen.
Also es ist was ganz anderes, weil man auch mitsingen kann. Also man schreit dann einfach ganz laut mit. Und wenn man vorne steht, dann gibt es ja noch einige Künstler, die dann so ihre Hände nach ausstrecken. Und man wird einfach von dieser schreienden Masse so ein bisschen mitgerissen. Ist dann auch ganz aufgeregt und nervös. Und dieser Künstler wird so sehr idealisiert.
Lektion 6. Über Stehplatzfreuden. Triff die wahren Fans und hör ihnen gut zu.
Nach Wien muss man, wenn man ein Opernfan werden will. Prächtig wie eine Hochzeitstorte thront der Tempel des Wohlklangs an der Ringstraße, im Herzen der Stadt. Er zieht Neugierige aus aller Welt an. Nachmittags gibt es Führungen in vielen Sprachen. Diana hat sich der deutschen Gruppe angeschlossen.
Wir sind wieder im modernen Teil des Hauses. Alles hier ist aus den 50er Jahren. Früher waren hier die Räume der Direktion. Das eine Ende vorne war das Büro des Direktors. Und deshalb sehen Sie dort vorne ein Bild von Gustav Mahler. Man hat ihm diesen Saal gewidmet. Er war wahrscheinlich der wichtigste Mann auf diesem Posten. Den neuen Saal hat man nachträglich dann dekoriert mit 11 Gobelins. Arbeiten aus der Wiener Manufaktur. 20 Frauen waren da 5 Jahre an der Arbeit. Und die Figuren, die wir da sehen, die sind aus der Zauberflöte von Mozart.
In Wien kennt jedes Kind die Zauberflöte. Die Gruppe geht vorbei am Reiseklavier Gustav Mahlers. Auf seiner Amerikareise hatte er es in seiner Kabine dabei, um weiter komponieren zu können. Die Führung endet im Parkett mit Blick auf eine Art Hotelzimmer.
Die Dekoration auf der Bühne, die ist von heute Abend, das ist Arabella von Richard Strauss. Wir spielen morgen Abend Tristan und Isolde. Und übermorgen kommt der Ballett Le Pavillon d'Armide, also 3 Tage, 3 verschiedene Stücke. Das ist für Wien so durchaus üblich. Wir spielen eine lange Spielzeit vom September bis zum Juni. Während der Zeit spielen wir fast jeden Abend und dann auch jeden Abend ein anderes Programm als am Tag davor. Es braucht viel Personal für diese Arbeiten, 260 im technischen Personal. Insgesamt an der Staatsoper arbeiten 1000 Personen fest engagiert. Damit sind wir hier der größte Bühnenbetrieb der Welt. Ein Riesenaufwand, aber damit auch ein volles Haus. Wir sind fast jeden Abend ausverkauft. Die Auslastung liegt jetzt über 99%, also fast jeden Abend ist hier jeder Platz verkauft.
Das wären bei einem vollbesetzten Haus 2280 Menschen. Stehplätze kosten je nach Lage 3 oder 4 Euro. Aber man bekommt sie nur am Tag der Vorstellung an der Stehplatzkasse, 80 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Diana geht eine Karte kaufen.
Was? Eine für 3 Euro?
Ja.
Diana trägt heute einen Dutt. Mit der Brille sieht sie älter aus als sonst.
Vielen Dank.
Sie hat sich stehplatztaugliche neue Stiefel mit etwas breiterem Absatz angeschafft. Bis zum 5. Rang hinauf sind es viele Stufen. Die Stehplätze hier oben sind nicht nummeriert. Wer sich auskennt, bringt einen Schal mit und bindet ihn am Geländer fest, um seinen Platz zu markieren.
Und dieser blaue Schal ist unserer. Das macht man nicht als Erkennungssymbol, aber weil der so aggressiv in der Farbe ist, wissen alle, wer das ist, wenn wir kommen. Und man hört jetzt schon beim Üben, beim Einspielen, was man alles hören kann, wie fein der Klang hier oben ankommt. Und auch, dass der Klang rund und warm ist. Das klingt nicht spitz oder es ist keine Überakustik.
Von der Bühne wird er von hier aus nicht viel sehen, aber das stört ihn nicht. Es geht ihm vor allem um das Hörerlebnis. Der auskunftsfreudige Herr aus Deutschland ist Physikdozent im Ruhestand. Die Wiener Staatsoper ist schon lange sein zweites Wohnzimmer.
Zur Not geht man oben auf die Achse, also vis-à-vis zur Bühne, und dann sieht man alles, was man sehen will. Das würde ich aber nicht machen, weil der Klang ein klein bisschen gedämpft ist. Man kann das sehen. Hier die Rundung, die kennzeichnet so ein bisschen die Entfernung vom Orchester, nicht? Und jetzt geht es da hinten natürlich tiefer rein. Auch hier ist es ja hinten an der Wand, ist ja schon mal noch mal 2 Meter von hier an weg. Da fließt der Klang so in einen speziellen Raum, einen begrenzten Raum rein, der von unten, vom Fußboden, von oben begrenzt ist. Und das bedeutet eine Minderung der freien Klangwirkung.
Er zieht ein Fläschchen Desinfektionsmittel aus der Tasche seines Jacketts. Man kann nie wissen, welche Mikroben sich in der rot gepolsterten Oberseite der Balustrade verbergen. Dann erklärt er Diana, wieso er die rechte Seite der Galerie der linken vorzieht.
Das ist auch überlegt, natürlich. Die ersten Geigen sind immer links vom Dirigenten. Überall, das sind sie überall. Und die Strahlrichtung der Instrumente der ersten Geigen geht in diese Richtung. Akustisch ist es relativ wichtig, dass man das, worauf es einem ankommt, so besonders markant ist die Stimme eines Sängers, Sängerin, dass der in die eigene Richtung singt, das kann man sich ja vorstellen. Wenn ich im Rücken eines Sängers oder einer Sängerin stehe, ist das immer abgedämpft. Dann kriege ich nämlich nur die Reflexion von diesem Gesang. Während hier kriege ich es dann direkt. Und das bedeutet, erstmal die ersten Geigen, die relativ wichtige Rolle immer haben in der Musik, höre ich direkt. Und hinter den ersten Geigen, das werden wir nachher sehen, sitzen die wichtigen Holzbläser. Also die Flöten, die Oboen, die Klarinetten, Fagotte und so weiter. Und die Hörner, die sitzen ganz hinten da an der Wand. Und diese Gruppen, die spielen auch alle in diese Richtung, sodass dieser Platz noch ein Hauch besser ist als vis-à-vis da drin.
Das Licht des gewaltigen Kronleuchters erlischt. Der Vorhang öffnet sich.
Thank you.
Diana erlebt zum ersten Mal die Klangwelt von Richard Strauss. Arabella hat viele Verehrer. Sie soll sich endlich für einen entscheiden, verlangen die Eltern, sonst ist die Familie ruiniert. Sie aber will den richtigen. Das Libretto hat Hugo von Hofmannsthal geschrieben. Ganz oben auf der Stehplatzgalerie bewegt der Physiker seine Hände in stillem Einverständnis. Diana folgt den Frauenstimmen. Das Bühnengeschehen ist weit weg.
Aber die Musik, die Stimmen, himmlisch.
Dann steht Diana am Bühnentürl. Diesmal ist sie in Gesellschaft.
Das ist so cool.
Kugelschreiber werden bereitgemacht, Programmhefte, Eintrittskarten, Libretti, Partituren. Alles wird durch die Signaturen der Stars zum Kultgegenstand.
Fräulein Diana, es ist die Pflicht der Fans in Wien, den Stars des Abends am Bühnentürl aufzuwarten.
Das ist der Dirigent, oder? Es muss so cool sein, an einer Produktion mitzuarbeiten. Man muss sich total merkwürdig fühlen. Man hat einfach, man übt so seinen normalen Beruf aus, man singt da so und dann stehen da so ganz viele Leute, die Autogramme von einem wollen.
Lektion 7. Wann wir in der Oper davonfliegen.
Da gibt es ein ganz tolles Zitat aus Phantom der Oper. And through music my soul began to soar. Also, dass meine Seele sich emporhebt, das finde ich so ein irgendwie ganz schönes Bild dafür. Ich bin ein sehr großer Fan von Sopranen. Also ich finde es einfach unglaublich beeindruckend. Also zum Beispiel gestern die Fiaker-Milli, die also unglaublich schnell, unglaublich große Tonsprünge gemacht hat. Und das war beeindruckend. Und das war ja das natürlich auch sehr darauf ausgelegt, zu beeindrucken. Wenn man an Arabella denkt, so dann, ich weiß, es ist so schwer, das zu beschreiben, weil man findet dafür irgendwie so keine Worte.
Versuchen Sie es, Fräulein Diana, versuchen Sie es. Sprechen Sie über Arabella und über Lulu.
Beide sind ja sehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch. Also, was ich an Arabella so interessant finde, ist, dass sie einerseits so mit den Männern kokettiert und die dann so kalt lässt und sich eigentlich dann doch nicht so richtig für jemanden interessiert, sondern ihr das einfach irgendwie Spaß macht. Während bei Lulu irgendwie man nie so richtig weiß, aus welchen Gründen sie jetzt handelt. Also man kommt mit Lulu irgendwie nicht näher in Kontakt. Man versteht nie so ganz, wieso genau sie jetzt etwas tut und aus welchen Beweggründen das geschieht. Da hatte ich das Gefühl, dass es bei Arabella ein bisschen anders war und dass man sich dadurch vielleicht auch besser mit ihr identifizieren konnte, dadurch, dass man tieferen Einblick in ihre Gedanken hatte.
Sprechen Sie noch ein bisschen weiter. Sie kennen das alles selber. Djevushka, nimm mal bei dir in der Schule den Aristoteles durch, die Mimesis, das Wiedererkennen, die Katharsis. Du weißt schon.
Also im Grunde genommen ist es ja schon so. Deswegen ist ja, glaube ich, auch Popmusik so erfolgreich, weil sich eben so viele damit identifizieren können, auch mit den Themen so. Es geht ja ganz oft so um Liebe und so weiter und Trauer, Liebeskummer. Und dadurch, dass man sich mit einer Person identifizieren kann, das Also es heißt ja schon, dass man irgendwie einen näheren emotionalen Kontakt zu diesem Charakter oder zu der Person aufbaut. Und dadurch stellt sich dann auch das Gefühl eher ein.
Lektion 8. Man hört nur, was man weiß.
Am nächsten Abend also, Tristan und Isolde. 5 Stunden auf dem Stehplatz. Zum Glück gibt es die rückwärtige Stufe, auf die man sich setzen kann. Dann sieht man allerdings nichts mehr von der Bühne. Stephen Gould singt den Tristan, Petra Lang die Isolde, Sophie Koch die Brangäne, Matthias Görne den Kurvenall. Das Publikum jubelt. Es gibt aber auch einige Buhrufe. Diana ist erschöpft. Was war das eben? Sie hat noch keine Worte dafür. Später, in einem bekannten Wiener Stadtheurigen, finden sich einige Stehplatzbekanntschaften ein. Der Physiker aus Deutschland und sein Freund, ein Architekt. Der Architekt ist kein passionierter Operngänger, er lässt sich nur ab und zu mitnehmen.
Für mich ist das immer ein Problem, dass man eine Geschichte, die zwar dann kompliziert verwoben ist, auf 5 Stunden dehnen muss. Ist das ein Problem gewesen für dich?
Man hätte es sicher um einiges kürzen können, also würde ich jetzt sagen. Aber vielleicht hätte es dann so ein bisschen an Wirkung verloren, an Dramatik vielleicht. Aber es wäre bestimmt für viele Menschen dann auch zugänglicher. Wenn dadurch, dass es so breit ist, also dass es einfach so unglaublich lang ist, ist man auch körperlich vielleicht irgendwann nicht mehr ganz da und schaltet dann irgendwie aus. Auch wenn man es gar nicht will, auch wenn man das verfolgen will.
Mir ist es so gegangen, zu Anfang habe ich gedacht, naja, also das wird ja eine lange Durststrecke. Und je mehr ich hineingehört habe, auch zum Schluss vor allem, umso mehr war ich fasziniert. Man taucht ja ganz tief in eine sehr melancholische Welt ein. Es ist ja eine Welt der Mitternacht, finde ich.
Also ich muss sagen, dass ich das auch schon so ähnlich empfunden habe. Ich aber sagen muss, dass ich das Ende sehr gerne mochte. Sie war zwar nicht mehr ganz bei sich. Wagen hat es ja nicht Isoldes Liebesschluss, sondern Isoldes Verklärung genannt. Das finde ich irgendwie richtig passend. Ich weiß nicht, ich finde es auch gut gelöst, weil ich glaube, man würde mit einem unglaublich schrecklichen Gefühl da rausgehen, wenn man Isolde am Ende würde weinen sehen oder klagen und so weiter. Und jetzt weiß man zwar, ja, vielleicht ist sie nicht so ganz bei sich, aber immerhin geht es ihr gut sozusagen.
Der Physiker hat seine eigene Sicht auf den Abend. Er rückt seine hellblaue Krawatte zurecht, zögert einen Moment, bevor er sie mitteilt. Man will ihr kein Spielverderber sein. Dann siegt seine Freude am wohlbegründeten Urteil.
Ich persönlich fand den ersten Akt problematisch bis schlecht, bis grenzwertig. Ich hätte fast gebuht, wenn ich das überhaupt mache. Da ich das nicht tue, kann es gar nicht passieren bei mir. Der zweite Akt war bis zur Mitte auch mäßig. Von dem Auftritt des Marke war das sehr gut plötzlich. Und der dritte Akt, spitze. Von vorne bis hinten, spitze. Sowas Inhomogenes und Ungleichmäßiges habe ich eigentlich ganz, ganz selten erlebt.
Ein Abend, 3 Leute und jeder hat sein besonderes Interesse. Diana, die Frauenstimmen. Der Architekt, den Bau der Geschichte, der Physiker, den Dirigenten. Der Physiker meint übrigens, der Dirigent war schuld, wenn den beiden anderen der erste Akt lang wurde.
Ich sage noch mal ein Beispiel. Wagner hat so einige wunderbare kurze Aspekte im ersten Akt komponiert, wo sie über die Geschichte erzählt, wie sie den kranken Tristan pflegt. Und überlegt, vielleicht bringe ich den doch besser um oder so, warum soll ich den pflegen? Und dann kommt dieses Motiv, dass sie ihm in die Augen sah. Das muss ganz markant gespielt werden. Da muss das Orchester innehalten. Man muss einen weichen Übergang machen. Das muss langsam verlangsamt werden. und ein Akzent gesetzt werden, dass jeder in der letzten Reihe noch merkt, er sah mir in die Augen. Und da muss es einem heiß und kalt den Rücken runterlaufen. Und wenn es das nicht tut, ist für mich der ganze erste Akt zum Beispiel verloren.
Diana sieht blass aus. Die gepolsterte Eckbank zwingt sie in eine aufrechte Haltung. Sie nimmt einen Schluck Kräutertee und probt den Aufstand.
Dadurch, dass das nicht der Fall ist, dass ich so geschulte Ohren habe, ist die Möglichkeit, dass ich in sowas eintauche und dass ich von Raum und Zeit eben losgelöst bin, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass das passiert. Ja, ich habe zum Beispiel irgendwie mal ein Beethoven-Referat gehalten und da habe ich mir 20.000 Mal die 5. Sinfonie angehört. Und auf einmal ist mir aufgefallen, oh, die Version, die gefällt mir irgendwie besser als die andere. Während mir das davor gar nicht aufgefallen ist und ich es genauso gut fand wie alles andere sozusagen.
Diana, Fräulein Diana, ich bitte Sie, seien Sie ein bisschen entspannt. Das 39. Mal Tristan wird auch für Sie eine kleine Runde ums Haus. Sie werden jedes Mal etwas Neues finden. Wie bei der Zauberflöte.
Mit deines Vaters Tod Männer zu überlassen.
Das ist übrigens Diana Dunn.
Ah,
okay. Ganz laut. Ganz laut. Ganz laut. Muss lauter singen. Ich sing's ein bisschen lauter, okay? Bam, bam, bam.
Diana ist wieder daheim. Jetzt kennt sie sich in der Wiener Staatsoper aus. Doch noch nie war sie in dem neuen Wunderwerk vor ihrer Haustür. In die Elbphilharmonie zu gelangen, ist deutlich schwieriger.
Okay, die Bilder sind immer so schön, die man sieht. Kommende Veranstaltungen. Ich habe hier gerade die Programmseite von der Elbphilharmonie geöffnet. Und die ist sehr schön gestaltet, muss man sagen. Ah, kennt Nagano. Gibt es auch unglaublich viele, die ich natürlich nicht kenne, an Künstlern und Musikern. Also ich muss sagen, dass alles interessant klingt, aber es ist nicht so, dadurch, dass ich viele Sachen einfach nicht kenne, kann ich da nichts Genaueres zu sagen. Beim Reeperbahn-Festival war ich vor so 2 Jahren und da habe ich auch einen berühmten Rapper getroffen. Ich hatte gar kein Ticket, also gar kein Band, aber der Türsteher hat mich doch reingelassen, weil ich so sehnsüchtig geguckt habe. Ah, Barbara Hannigan! Das gucke ich mir mal genauer an. Ah, ausverkauft, das ist ja klar. NDR Elbphilharmonieorchester, Barbara Hannigan und David Zinnmann. Achso, hier steht es ja. Stravinsky, Berlioz und den Namen kenne ich nicht. Charino. Ja, würde ich auch gerne hingehen. Gegebenenfalls wenige Restkarten, aber das ist wahrscheinlich unglaublich teuer.
Dianas erste Opernsaison und auch das Schuljahr gehen zu Ende.
Lektion 9, wozu man in die Oper geht.
Kurz vor den Ferien sieht Diana Dido und Aeneas von Henry Purcell, ihre erste Barockoper. Es ist eine Aufführung der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Sie findet im Theaterquartier in der Gaußstraße statt. Die Leute stehen draußen und trinken Dosenbier, bevor es losgeht.
Jetzt bin ich so angenehm aufgeregt. Also die Stimmung hier ist ganz schön. Es sind sehr viele junge Leute und wo wir hier sind, das ist alles recht also alternativ. Und wird ja auch von Masterstudenten der Musikhochschule gemacht, wie ich das verstanden habe.
Nach Alban Berg und Richard Wagner ist das richtig eingängige Musik. Nicht wahr, Diana? Fräulein Diana.
Der Bühnenraum ist ein schwarzer Kasten. Hier gibt es keinen Theatervorhang, der sich effektvoll öffnen ließe. Keinen roten Plüsch, keinen Kronleuchter. Keinen Orchestergraben. Oper funktioniert auch ohne das. Alle, die mitwirken, sind jung und musizieren auf hohem Niveau. Diana ist glücklich über die Nähe zur Bühne. Am Ende ist etwas mit ihr geschehen.
Also wenn man mit Leuten darüber redet, vor allem mit Leuten aus einer etwas anderen Generation, die dann natürlich immer fragen, wenn man nächstes Jahr Abi macht, und was hast du dann vor? Und sagt man, ich habe was mit Musik vor. Okay, das ist aber nicht sicher. Und dann nennen sie dir alle Argumente, die man schon 20 Mal gehört hat und denkt sich dann, Dankeschön dafür. Und dann ist man dann doch immer so, dass man sich denkt, will ich das? Aber als ich heute gesehen habe, dass diese jungen Menschen nicht so gedacht haben wie ich und nicht so gesagt haben, okay, das sieht schlecht aus, dann lasse ich das jetzt mal, sondern dass sie ihrem Wunsch gefolgt sind und dass sie auf dieser Bühne stehen und so unglaublich singen, dann denke ich mir, genau das will ich auch.
A Young Person's Guide to the Opera oder Diana im Wunderland. Feature von Jutta Jacobi. Es sprachen Sonja Beiswenger, Rainer Frank und Susanna Fernandes-Genebra. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Corinna Kammerer. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.
Ich habe noch eine Frage. Also ich habe Ihr Buch dabei. Ich wollte fragen, ob Sie mir das vielleicht signieren können.
Oh, ja, gern.
Dankeschön.